Ja, hallo liebe Kinder, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen an diesem Sabbat, wo ihr die Predigt anschaut. Und ich habe euch heute eine Kindergeschichte mitgebracht. Die Kindergeschichte kommt aus einem Land, wo ihr die Fahne auf eurem Bildschirm seht. Das heißt, der Mann, um den es geht in der Kindergeschichte, der ist in diesem Land aufgewachsen. Der Mann, den ihr hier seht auf dem Bildschirm, das Besondere an ihm war, dass er 102 Jahre alt geworden ist. Allerdings hatte er keine große Krankheit, die jetzt zu seinem Tod geführt hat, sondern er ist eingeschlafen und ist nicht mehr aufgewacht. Der Mann, von dem ich euch heute erzählen möchte, der heißt Eiler Jensen. Und Eiler Jensen war eigentlich der erste adventistische Missionar in Okinawa. Das ist so eine Insel, die gehört zu Japan. Und der Eiler Jensen hat in seinem Leben viele Erfahrungen gemacht mit Gott. Und eine Erfahrung war besonders, nämlich als Eiler Jensen der Präsident war von der Alaska-Mission von unserer Kirche. Wenn ihr euch vielleicht vorstellen könnt, Alaska, wahrscheinlich war noch keiner von euch jemals dort gewesen. Wenn man an Alaska denkt, dann denkt man, es ist sehr kalt, kann auch sehr kalt werden. Was ihr jetzt auf eurem Bildschirm seht, das sind ein paar Bilder, die hat mir seine Tochter geschickt, weil ich sie gefragt habe. So sah es damals ungefähr in Alaska aus, teilweise, als der Eiler Jensen dort war. Das war in den 1940er Jahren, ist schon lange her. Wenn man an Alaska denkt, denkt man meistens an sowas, Schlittenhunde, Eskimos. In Alaska kann es aber auch warm werden, das wusste ich früher auch nicht. Und als der Eiler Jensen dort Präsident war, von der Alaska-Mission, das ist hier ein Bild, wo er in jungen Jahren war mit seiner Familie, da hat er eine ganz besondere Erfahrung gemacht. Und zwar dieses Alaska, das Gebiet, wo er gewesen ist, ist ja ein riesengroßes Gebiet. Das sind enorm hunderte von Kilometern, die man da manchmal überqueren muss. Und der Eiler Jensen war einmal unterwegs in Alaska mit einem Buschpilot, mit einem Amphibienflugzeug. Das seht ihr hier auf dem Bild. Das Amphibienflugzeug ist ein Flugzeug, das sich sowohl in der Luft bewegen kann, als auch auf dem Wasser zum Beispiel. Und als der Eiler Jensen dort mit dem Pilot unterwegs war, um zu einem Platz zu kommen, wo er hin musste, da kamen sie in ein Schneegestöber, so wie ein Schneesturm. Und der Sturm war so stark, dass es eigentlich so war, als ob jemand eine Decke über das Flugzeug drüber gelegt hätte. Man hat eigentlich nichts mehr gesehen. Und der Pilot hat dann das einzig Richtige gemacht, nämlich er versucht, irgendwo Not zu landen. Und er hat es geschafft auf so einem abgelegenen, so einem Meeresarm. Und als sie dann dort gelandet sind, dann gab es natürlich, wenn so ein Flugzeug landet, dann spritzt Wasser hoch. Und dann sind so ein bisschen die Propeller gefroren und das Flugzeug begann zu sinken. Und die steigen aus dem Flugzeug und der Eiler Jensen ist dort draußen, er ist nass, er friert und er merkt wahrscheinlich, wenn mir jetzt niemand hilft in der nächsten Zeit, dann könnte ich erfrieren. Es war eiskalt gewesen. Und das, was er dann macht, ist, er betet wirklich von ganzem Herzen. Und sie sehen dann nach einer Zeit, dass aus der Ferne, da kommt ein Mann, der ganz in Weiß gekleidet ist. Es war ein Eskimo und der winkt ihnen zu. Und dieser Eskimo, der führt sie dann zu einer Siedlung, wo sie bleiben können, bis dieser Schneesturm vorbei ist, wo die Leute sich um sie kümmern. Und sie können dann später wieder ihren normalen Weg weitergehen. Der Eiler Jensen, als er den Menschen, die dort gewohnt hat, als er ihnen beschrieben hat, wer ihnen geholfen hat, diesen Eskimo, der ganz in Weiß gekleidet war, da haben die Leute gesagt, so eine Person, wie du sie beschreibst, die gibt's hier eigentlich, die gibt's nicht in der Gegend, die existiert nicht. Und der Eiler Jensen hat dann damals gemerkt, dass es sein Schutzengel gewesen sein muss, der sie durch diesen Sturm durchgeführt hat und durch den wahrscheinlich ihr Leben gerettet worden ist. Liebe Kinder, was uns die Geschichte sagt, die Bibel sagt uns, dass auch jeder von uns hat einen Schutzengel. Und die Bibel sagt uns, dass Gott die Engel schickt, damit sie uns führen auf unseren Wegen und damit die Engel uns helfen, dass wir einmal das Ziel erreichen, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Nämlich, dass wir einmal mit ihm sind auf einer neuen Erde, wo es keine Tränen mehr gibt, kein Leid und keinen Tod mehr. Und Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass er uns durch die Engel an diesen Platz führen kann in unserem Leben. Ich wünsche euch Kinder und mir auch von ganzem Herzen, dass wir uns einmal dort auf dieser neuen Erde begegnen können und mit unserem Engel, der sich um uns gekümmert hat, während wir hier auf der Erde waren, einmal für immer zusammen sein werden. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich möchte gerne die Predigt anfangen heute mit einer wahren Geschichte. Im Jahr 1974, da machen chinesische Bauern in einer Provinz einen sensationellen Fund für viele Leute auf der Welt. Manche haben das sogar betitelt als das achte Weltwunder. Sie finden Fragmente, sie finden Bruchstücke von dem, was Sie hier auf dem Bild seht, von der Terrakotta-Armee. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal davon gehört. Die Terrakotta-Armee, die entstand auf folgende Weise. Der erste Kaiser von China damals, als er an die Macht kam, da hat er begonnen, so eine riesige Grabanlage bauen zu lassen. Das waren einmal Bauten, die waren über der Erde und dann auch unterirdisch. Und unterirdisch zum Beispiel, da war bei ihm ein Palast dabei, ein Jagdrevier und unter anderem auch eine Armee von Tausenden von Kriegern, die er aus Ton gemacht hat. Weil seine Denkweise oder sein Wunsch war, das, was ich in meinem vorherigen Leben gehabt habe, möchte ich gerne auch im Jenseits besitzen. In unserer Predigt heute, ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten, eine mächtige Armee an unserer Seite. In unserer Predigt heute geht es, wie auch schon in der Kindergeschichte, geht es darum, dass Gott eigentlich auch eine mächtige Armee zur Verfügung hat, mit deren Hilfe er uns auf dieser Erde hier führen möchte, damit wir das Ziel erreichen können, das er für uns hat. Ich möchte euch gern mitnehmen am Anfang in einen Bibeltext in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 12. Apostelgeschichte 12 ist ein Kapitel, was überschrieben ist bei mir in der Schlachterbibel mit den Worten Gefangenschaft und Befreiung des Petrus. Es ist ja sehr interessant, dass das Thema der Engel, das gehört eigentlich nicht so zur klassischen Bibelstundenserie dazu, was man so durchspricht mit den Leuten, wenn sie vor der Taufe stehen. Das Thema Engel ist ein Thema, was in der Bibel oft so ein Thema ist, was ab und zu so aufblitzt. Aber es gibt nicht so viele Abschnitte, wo du jetzt in der Bibel so sehr viel über Engel beschrieben hast, in vielen, vielen Versen hintereinander. Das Thema Engel wird namentlich zumindest, wird das auch im Taufbekenntnis nicht abgefragt. Wobei das natürlich normal ist, glaubst du an den Dienst der Engel? Da wird jetzt keiner gefragt von vorne. Aber doch ist es so, dass das Thema der Engel für uns von enormer Wichtigkeit ist. Es heißt in dem Buch Das Wirken der Apostel, heißt es, wir sollten unbedingt den Dienst der Engel besser verstehen lernen. Und ich glaube, ein Grund, warum Jesus uns mehr über die Engel zeigt, ist derjenige, dass Gott möchte, dass wir sehen, der ganze Himmel nimmt Anteil an uns hier auf der Erde. Und ich glaube auch, dass wenn wir mehr über den Dienst der Engel erfahren, dass Gott sich wünscht, dass wir sehen, wie sehr uns derjenige eigentlich liebt, der die Engel schickt zu unserem Besten. Apostelgeschichte Kapitel 12 und wir lesen Vers 1 bis 7. Apostelgeschichte 12, Vers 1 bis 7. Und da heißt es, um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah in Vers 3, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn vier Abteilungen von je vier Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Vers 5, so wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden. Und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Vers 7, und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Die junge Gemeinde hier in Apostelgeschichte 12, das ist ein Text, der enorm reichhaltig ist. Ich verwende den Text in mehreren Predigten. Ist die Urgemeinde in einer sehr ernsten Situation. Nämlich uns wird gesagt, am Anfang in Vers 2, Herodes tötet Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und dann heißt es, wenn wir weiterlesen, er setzt auch Petrus gefangen. Wer sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, der weiß, dass einige von den Jüngern, die Jesus hatte, dass er sie in Situationen mitgenommen hat, wo die anderen Jünger nicht dabei waren. Und das waren drei Jünger. Das waren einmal Petrus, Jakobus und Johannes. Wenn wir zum Beispiel daran denken, Jesus war auf dem Berg der Verklärung, wie wir das nennen, wo ihm Mose und Elia begegnen, dann nimmt er mit sich Petrus, Jakobus und Johannes. Wenn wir daran denken, als es darum ging, dass Jesus einmal ein Mädchen von den Toten auferweckt, dann nimmt er auch drei Leute mit sich ins Totenzimmer, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Und selbst in Gethsemane ist es so, dass Jesus diese drei Jünger, dass sie eine besondere Stellung in gewissermaßen innehatten. Und so Jakobus der Erste ist tot und Petrus, der Zweite von diesen drei Jüngern, er ist jetzt im Gefängnis und es sieht so aus, als ob Herodes hier, weil Petrus war schon einmal aus dem Gefängnis entkommen, es sieht so aus, der trifft hier besondere Vorkehrungsmaßnahmen. Der hat insgesamt 16 Soldaten, die ihn bewachen, in mehreren Wachen. Und wir sehen hier, so wie es hier heißt, in Vers Nummer 4 am Ende, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen, es geht hier eigentlich um den Abend vor seiner Hinrichtung. Und Petrus ist hier im Gefängnis und er ist gefesselt und man merkt wahrscheinlich jedes Mal, wenn er sich bewegt, merken das die Soldaten neben ihm. Und das Schöne ist, es heißt, in jener Nacht, da kommt in Vers 7, tritt der Engel hinzu und ein Licht erglänzt in dem Raum. Der erste Abschnitt in unserer Predigt, wenn es um die Engel geht, der lautet folgendermaßen, die Engel sind unaufhaltbar und sie arbeiten Tag und Nacht für diejenigen, die die Erlösung ererben sollen. Das heißt, selbst wenn Petrus hier, wir können sagen, in einem Hochsicherheitstrakt ist, bewacht eiserne Tore, dann sehen wir für den Engel, den Gott schickt in dem Moment, sind weder die Tore noch die Ketten noch die wahrscheinlich gut ausgebildeten Soldaten ein Problem. Der Engel kommt durch zu Gottes Diener, den er am Leben erhalten möchte und den er gern noch weiter gebrauchen möchte in seinem Dienst. Wir sehen in einer anderen Stelle in der Bibel, Engel sind eigentlich so mächtig, dass sie ganze Armeen vernichten können. In einer Nacht lesen wir im Alten Testament von 185.000 Leuten der assyrischen Armee, die vernichtet werden. Kein Ort auf der Erde, egal wie dunkel er auch sein mag, kann diese himmlischen Heere aufhalten. Ich bin auch überzeugt, kein Radar der Welt, wenn Gott es nicht will, kann den Engel erfassen, wenn er durchgeht. Engel lieben Gottes Werk und sie lieben es auch, an der Erlösung von Menschen teilzuhaben. Wisst ihr, was das Wort ist oder der Ausspruch, den Engel eigentlich am meisten machen in der Bibel, wenn sie auf Menschen treffen? Das sind drei Worte. Das sind die Worte, fürchte dich nicht. Und ich kann mir vorstellen, in dieser Situation, als Petrus von dem Engel befreit wurde und ihm wurde das hinterher bewusst, wenn ich Petrus gewesen wäre, ich hätte mich mein Leben lang an die Situation erinnert. Es gibt eine wahre Begebenheit, die kommt aus den 1970er Jahren. Und in den 1970er Jahren ist es so gewesen, dass unsere Adventgemeinde in Uganda, dass sie große Herausforderungen hatte. Es gab in den 70er Jahren, gab es einen Herrscher oder Diktator, muss man eigentlich sagen, in Uganda von 71 bis 79, den kennt heute immer noch wahrscheinlich die meisten Afrikaner. Sein Name war Idi Amin. Und in dieser Zeit ist etwas Interessantes passiert, nämlich die Adventgemeinde war wie manch andere Kirche auch zu der Zeit verboten. Das heißt, die Gläubigen durften nicht mehr in den Gemeindegebäuden Gott anbeten. Und zu dieser Zeit hat sich Folgendes zugetragen, seine wahre Geschichte. Es gab einmal eine Gruppe von 20 Männern, die sich dem Parlamentsgebäude in Entebbe in Uganda genähert haben. Und das war natürlich bewacht von Soldaten, die bewaffnet waren. Und zu der Zeit war es gefährlich, sich dem Parlamentsgebäude einfach so zu nähern, ohne dass du eine Einladung hast. Man sagt, dass Idi Amin verantwortlich sein könnte für das Leben von einer 250.000 Menschen, das ausgelöscht wurde. Und diese 20 Männer, sie kommen zu den Wachen dort vor dem Parlamentsgebäude und man fragt sie sinngemäß, habt ihr eine Einladung, warum ihr herkommt? Und die Männer sagen, wir haben keine Einladung, wir möchten aber den Präsidenten sehen. Und es kommt tatsächlich so, dass man sie reinlässt und sie sind in dem Besucherraum und irgendwann kommt Idi Amin selbst in dieses Zimmer. Und die Männer richten an ihn die Bitte, wir möchten gerne wieder in unseren Gemeinden Gott anbeten. Und Idi Amin fragt sie dann, habt ihr das besprochen mit der Abteilung für Religionsangelegenheiten? Und bevor sie antworten können, nimmt er den Hörer und ruft die leitende Person an. Und die leitende Person sagt ihm, ich habe die Männer nie gesehen. Und Idi Amin legt den Hörer auf und er sagt, ich habe jetzt keine Zeit. Und als die Männer dann rausgehen, sagt einer der Männer zu Idi Amin, wir werden aber siebenten Tags Adventisten bleiben. Und die Männer gehen raus und werden von den Wachen nicht mehr gesehen. Hinterher, als unsere Kirchenleitung, als die Leute das erfahren haben von dieser Geschichte, dann haben sie herumgefragt in Uganda, im ganzen Land, die Gemeinden, hat jemand von euch diese 20 Männer geschickt zum Parlamentsgebäude? Und jede Gemeinde hat gesagt, von uns hat keiner diese 20 Männer geschickt. Und es wurde ihnen bewusst, dass diese Gruppe damals Engel gewesen sein müssen, die den Glauben der Adventisten in Uganda, die es teilweise schwer hatten, teilweise ins Gefängnis gekommen sind, enorm gestärkt hat. Ich möchte euch gern mitnehmen in den zweiten Punkt der Predigt. Der erste Punkt war, die Engel sind unaufhaltbar und arbeiten Tag und Nacht. In dem Text heißt es, in jener Nacht kam der Engel. Das heißt, die Engel, egal wie spät es ist am Abend, egal wie spät in der Nacht, die schlafen nicht. Die Engel sind immer da, um Gottes treue Kinder, und die Betonung ist auf treu. Eine Voraussetzung, dass die Engel ihren Dienst so ausführen können, wie Gott möchte, ist, dass wir Gott treu sind. Und sie arbeiten für die Erlösung derjenigen, die das Heil ererben sollen. Für den zweiten Punkt möchte ich euch gern mitnehmen ins Matthäusevangelium. Matthäus Kapitel 1, das erste Kapitel. Und ich habe diesen Teil überschrieben mit den Worten, die Engel Gottes sind ständig darum bemüht, Gottes Kinder zu führen und in Prüfungen zu stärken. Matthäus Kapitel 1, die Engel werden ja in der Bibel sehr oft erwähnt, das erste Mal schon am Garten Eden. Ein Engel oder Engel kommen zu Abraham und Sarah und sagen, dass sie in ihrem Alter noch ein Kind bekommt. Engel werden in sehr, sehr vielen Situationen der Bibel erwähnt. Aber die Situation, wo Engel am meisten erwähnt werden, das hat zu tun mit der Geburt von Jesus selber. Matthäus Kapitel 1, das ist bei mir überschrieben mit den Worten, die Geburt Jesu Christi. Matthäus 1 und wir lesen Vers 18 bis 21. Matthäus 1, Vers 18 bis 21. Und dort heißt es, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, Vers 19, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber das im Sinn hatte, siehe, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Vers 21, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wenn wir an die Situation denken, wir haben das schon oft gelesen, dann neigen wir dazu, manchmal darüber wegzulesen, um vielleicht zum Hauptpunkt der Geschichte vorzudringen. Aber hier steckt eigentlich sehr viel drin, wenn es um den Dienst der Engel geht. Das Wort, was in manchen Übersetzungen mit vertraut oder verlobt wiedergegeben wird, Das ist nicht so, dass wenn du damals vertraut oder verlobt warst, ist nicht gleich wie die Verlobung heute. Nämlich in der Situation, wo Josef und Maria waren, war es eigentlich so, dass du rechtlich schon als Mann und Frau gebunden warst und dass diese Verbindung eigentlich nur durch eine Scheidung wieder aufgelöst werden konnte. Und Josef war hier in der Situation, wenn wir uns den Vers 20 anschauen, Vers 19 und 20, eine sehr wichtige Entscheidung zu treffen. Und Josef entscheidet sich als gläubiger Jude damals, entscheidet sich, Maria zu verlassen. Aber er will sie nicht öffentlich bloßstellen. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, wäre die Steinigung. Er denkt daran, sie heimlich zu verlassen. Und als Josef in der Situation ist, eine wahrscheinlich vielleicht sogar die wichtigste Entscheidung seines Lebens zu treffen, und er geht, ohne es zu wollen, in die falsche Richtung mit seiner Entscheidung. Da heißt es in der Bibel, da kommt der Engel und er gibt ihm Anweisungen, was er tun soll. Was uns der Text sagt, wenn wir das auf die Praxis runterbrechen, wir, die wir in einer Welt leben, wo es ja auch die gefallenen Engel gibt, das heißt Dämonen, die auch versuchen, uns zu beeinflussen, aber auf die negative Seite, da ist es trotzdem so, dass der Engel Gottes hier Josef zur richtigen Entscheidung führt und uns hilft, auch in unserer Praxis, dass wir, obwohl wir von anderen Einflüssen umgeben sind, die richtigen Entscheidungen treffen können mit Gottes Hilfe in wichtigen Angelegenheiten. Wir können uns die Frage stellen, was wäre passiert, wenn Josef nach seinem besten Wissen eine andere Entscheidung getroffen hätte und wenn Jesus ohne Josef aufgewachsen wäre. Wir wissen das nicht, ob das einen Einfluss gehabt hätte auf den Erlösungsplan, aber ein wichtiger Punkt ist, dass die Engel Gottes uns helfen, dass wir klar denken können und die richtigen Entscheidungen, die bestmöglichen Entscheidungen für das Reich Gottes treffen können. Stärkung in Prüfungen. Ich meine, das Thema, wenn es um Engel geht, meistens spricht man über eine Sache schwerpunktmäßig manchmal und die ist auch richtig und gut und das ist, sie beschützen uns. Nicht immer und das hat seine Gründe. Es hat einmal ein Autor geschrieben, der sich auch mit dem Thema Engeln sehr beschäftigt hat, hat einmal geschrieben, ein Grund, warum Gott seine Kinder nicht vor allen Prüfungen und Leiden bewahrt, ist, weil wir das Wachstum mehr brauchen als Gottes Schutz. Ein Grund, warum die Engel uns nicht immer bewahren, wir wissen nicht immer die Gründe, aber möchte ich euch gern einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 22. Lukas 22, das ist das Kapitel, wo Jesus in Gethsemane ist und wir nehmen uns nur zwei, drei Verse heraus, Lukas 22, Vers 41 bis 43. Und dort heißt es in Vers 41, und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Vers 43, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Engel hat Christus hier nicht den Leidenskelch aus der Hand genommen. Aber der Engel Gottes hat etwas anderes gemacht. Er hat ihm Kraft gegeben, die er gebraucht hat für die Situation. Es heißt bei Ellen White, dass er ihn gestärkt hat durch die Versicherung der Liebe des Vaters. Und er hat ihn gestärkt, den Kelch zu trinken. Das ist das Schöne am Dienst der Engel. Die Engel können uns bewahren in todbringenden Situationen. Sie können uns aus der Todeszelle herausholen, wie bei Petrus damals. Aber wenn sie es nicht tun und wenn wir Gott treu sind, dann sehen wir anhand von dieser Situation, geben uns die Engel, können uns Kraft geben, durch die schwierige Situation hindurchzugehen. Siegreich. Der letzte Punkt, über den ich gerne sprechen möchte, ist, die Engel dienen den Menschen durch Christus und sie werden uns am Auferstehungsmorgen begrüßen. Ich möchte euch mitnehmen in einen unserer letzten Texte aus dem Johannesevangelium. Johannes Kapitel 1. Johannes 1, Vers 49 bis 51. Da begegnet Jesus Nathanael und er sagt hier in Vers 51 einen sehr interessanten Satz. Wir fangen an zu lesen ab Vers 49. Johannes 1, Vers 49, da heißt es, Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das Bild, das Jesus hier verwendet, wer die Geschichte von euch kennt aus dem Alten Testament, als Jakob von zu Hause weggeht in ein Land, das er nicht kennt. Und er hat diesen Traum, als er sich schlafen legt und er sieht eine Leiter, die auf der Erde steht und deren Spitze bis in den Himmel geht. Und er sieht die Engel Gottes, die auf dieser Leiter hoch und runter gehen. Und Jesus sagt hier in Johannes 1, Vers 51, sagt er eigentlich, ich bin die Leiter. Das heißt, dadurch, dass Christus gekommen ist, für uns gestorben ist, durch seine Verdienste, wurde die Kluft zwischen Himmel und Erde überbrückt. Und es ist allein durch die Leiter, durch Christus, dass die Kommunikation zwischen Himmel und Erde durch die Engel aufrechterhalten werden kann und dass die Engel kommen können, um uns zu dienen und um uns zu helfen in unseren Lebenssituationen. Die Bibel zeigt uns, dass wenn Gottes Kinder verfolgt werden um der Wahrheit willen, dann hat Gott immer noch Engel, um uns zu helfen. Wenn Gottes Kinder wichtige Entscheidungen treffen müssen und wenn wir vielleicht wie Josef einmal unwissentlich für das Werk Gottes eine falsche Entscheidung treffen würden, hat Gott immer noch Engel, die uns leiten können, die bestmögliche Entscheidung für das Reich Gottes zu treffen. Wenn die Feinde sich gegen Gottes Volk erheben und Armeen gegen uns stehen, dann hat Gott immer noch Engel, die uns schützen können und für die es keine Schwierigkeit ist, ganze Armeen außer Gefecht zu setzen. Ich möchte euch gerne in den letzten Abschnitt mitnehmen. Unser letzter Text für heute kommt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24. Die Engel werden uns am Auferstehungsmorgen begrüßen. Matthäus, Kapitel 24. Und wir lesen Vers 29 bis 31. Und dort heißt es in Vers 29, bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Es ist eigentlich ist es, der Engländer würde sagen, appropriate. Eigentlich ist es auch schön und richtig, dass die Engel, die hier auf der Erde sich so um unsere Bedürfnisse gekümmert haben, die uns geführt haben, auf die richtigen Wege geleitet haben, dass sie am Auferstehungstag dabei sind. Und viele, viele von Gottes Kindern, die meisten wahrscheinlich, werden an diesem Tag zum ersten Mal dem Engel begegnen, der sie geführt hat durch ihren ganzen Lebensweg. Ich möchte gerne, bevor wir zum Schlussteil kommen, möchte ich gerne mit einer wahren Geschichte abschließen. Die Geschichte handelt um einen Mann, die meisten von euch haben seinen Namen noch niemals gehört wahrscheinlich. Er war schon für den Nobelpreis nominiert, hat ihn aber nicht bekommen. Sein Name ist Nicholas Winton. Das Besondere an Nicholas Winton war, dass Nicholas Winton, als er im Jahr 1938 auf dem Weg war in den Skiurlaub, da bekommt Nicholas Winton einen Anruf. Und das ist eigentlich ein Hilferuf, weil damals war es so, dass Hitler sich angeschickt hat und man hat gewusst, irgendwann wird der in Prag einmarschieren. Und damals war es so, es ging darum, dass Nicholas Winton sich bemüht hat, Kinder, hauptsächlich jüdische Kinder, Transporte zu organisieren mit Zügen, wie die Kinder aus diesem Land rauskommen, bevor Hitler einmarschiert. Und Nicholas Winton richtet sich dann im Jahr 1939, er richtet sich ein Büro ein am Wenzelsplatz und ihn erreichen. Viele Mütter kommen auf ihn zu und bitten ihn, ihre Kinder auf die Liste zu setzen, dass sie in einem dieser Züge sitzen, die rausgehen aus dem Land. Und Nicholas Winton hat versucht, alles zu organisieren, was notwendig war. Erstmal musst du die Regierung in England überzeugen, die Kinder einreisen zu lassen. Dann musst du dich um Visa kümmern, Transportkosten. Du brauchst eine Familie, die sagt, ich nehme dieses Kind oder diese Kinder auf. Und Nicholas Winton, er kümmert sich um alles. Und schließlich ist es so, dass 669 Kinder in verschiedenen Zügen, dass sie rauskommen aus der Gefahrenzone nach England, bevor Hitler dann schließlich einmarschiert. Das Besondere an der Geschichte war, dass Nicholas Winton selbst seiner Frau nichts erzählt hat von dem, was er früher für diese Kinder getan hat. Und ungefähr 50 Jahre später, im Jahr 1988, geht seine Frau auf den Dachboden des Hauses und sie findet so ein verstaubtes Sammelalbum. Und da ist eigentlich dokumentiert diese Kinder, die damals Nicholas Winton rausgeholt hat aus dem Land. Und seine Frau gibt diese Dokumente weiter an die Frau eines Verlegers, der bekommt Wind von der Sache und im Jahr 1988 veröffentlicht er die Geschichte. Ein paar Tage später wird Nicholas Winton eingeladen und er sitzt in einem Fernsehstudio oder in einer Fernsehshow, muss man sagen. Und als er da im Publikum sitzt, war inzwischen schon ein alter Mann geworden, als er im Publikum sitzt, da sieht er, dass die Moderatorin anfängt, in so einem Sammelalbum zu blättern und sie liest den Namen von einem Kind vor, Vera Gissing. Und sie sagt, dieses Kind sitzt heute hier bei uns im Studio. Man kann sich das auf YouTube immer noch live anschauen oder live von damals. Und die Vera Gissing, das war ein Kind von den vielen, die Winton gerettet hat. Und diese Frau sitzt neben ihm. Und schließlich war es so, dass es ein überwältigendes Bild. Dieser alte Mann sitzt in seinem Stuhl und er sieht, wie sie aufsteht und wie mehrere Kinder, an deren Rettung er beteiligt war, aufstehen und wie sie ihm dankbar sind dafür, dass sie ihn gerettet haben. Und sie begegnen ihrem Retter an diesem Tag wahrscheinlich teilweise zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht. So wird es auch sein am Auferstehungstag, dass viele von Gottes Kindern ihren Engel zum ersten Mal sehen werden. Und wir werden unserem Erlöser begegnen von Angesicht zu Angesicht. Meine Lieben, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder von uns alles daran setzt, dass wir Gottes Liebe und seine Führung vollständig erlauben, in unserem Leben, in unserem Herzen, damit er uns durch seine Engel so führen kann, wie er es möchte, und damit wir einmal am Auferstehungstag ihn und die Engel, die uns begleitet haben und beschützt haben, von Angesicht zu Angesicht sehen können. Lasst uns immer daran denken, egal welche Herausforderungen wir haben im Alltag, egal welche Prüfungen uns bevorstehen und egal wie viel wir vielleicht einmal leiden müssen, weil wir uns an Gottes Wort halten, koste es, was es wolle. Lasst uns immer daran denken, wir haben eine mächtige Armee an unserer Seite. Gott segne euch. Amen.